Ja, Herr Jesus Christus, wir dir von ganzem Herzen danken, dass du Mensch bist worden, dass du auf diese Erde bist gekommen, weil du hast gesehen, dass wir ohne dich ewig verloren gehen. Danke dir von ganzem Herzen, dass du bist gekommen und du kennst jede Schwachheit, jedes Gebrechen, jede Sünde, alles hast du auf die heilige Liebe genommen, dort im Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir, dass du alle Gebete, die goldige Schale aufbewahren. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir immer zu dir dürfen kommen, als deiner Kind. Oh Herr, danke dir, dass du der Norbert durchs Segnen schenkst du ihm Vollmacht, durch du ihn aus. Und Gott, für den Gottesdienst, Herr Jesus, segne uns, segne die ganze Gemeinde, schenke uns hörende Ohren, ein weit offenes Herz, dass wir die Worte dürfen umsetzen in der kommenden Zeit, dass wir einfach dürfen wachsen, dass wir dürfen in dich hineinwachsen, alles zu deiner Ehre. Und danke dir, kommst du so bald um. Amen.
Amen.
Wir singen noch miteinander das Nummer 300. Ich glaube, das passt gut dazu. Jesus ist immer noch grösser.
Lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12, und zwar die Verse 2 bis 4. Da werden wir mit einem ganz besonderen Ereignis konfrontiert. Ich denke, das gab es nur einmal in der Weise in der Weltgeschichte, wie es hier beschrieben ist. Und das lese ich Ihnen jetzt erst einmal vor. 2. Korinther 12, 2 bis 4. Der Apostel Paulus schreibt das also selber den Korinthern. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Tja, wie erwähnt, ich glaube, das ist nur einmal in der Weltgeschichte passiert. In der Weise. Ja, wir wissen auch von anderen, die dann ein für alle Mal, Henoch zum Beispiel, entrückt wurden oder Elia in einem feurigen Wagen und dann in die Ewigkeit gingen und blieben. Johannes auf Patmos, die Offenbarung, der wurde nicht buchstäblich entrückt, sondern nur im Geist. Der sah Visionen im Himmel, aber er war selbst auf der Erde. Aber der Paulus, stellen Sie sich das mal vor, der Mann, ausgerechnet er, der die Gemeinde verfolgt hat, bis aufs Blut, der Jesus gehasst hat und sich dann bekehrte, zum Nationenapostel berufen wird, der wird dann, für wie lange wissen wir nicht, in den Himmel geholt. Frage: Wenn Ihnen das passiert wäre, was hätten Sie dann gemacht? Also wenn Sie wieder zurückgekommen wären. Also ich staune, ich muss sagen, ich staune über den Paulus. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kenne mich ja selber. Ich hätte das nicht geschafft. Der Mann hat doch sage und schreibe 14 Jahre darüber nie was gesagt. Stellen Sie sich das mal vor. 14 Jahre lang hat der den Mund gehalten und nirgends erzählt, dass er mal in dem Himmel war. Das ist doch ein Beweis dafür, dass dieser Mann nicht voreingenommen war, dass er nicht hochmütig war, dass er nicht protzen oder angeben wollte, dass er kein Schwärmer gewesen ist. 14 Jahre für sich behalten und nicht darüber gesprochen. Also, ich sage Ihnen noch einmal, also ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Wenn mir so etwas passiert wäre, so ein einmaliges, derartiges Ereignis, was man ja nicht träumt, sondern das real geschehen ist, also ich weiß nicht, aber ich denke, ich hätte das einen Tag später schon meiner Ehefrau erzählt. Ja gut, Paulus war nicht verheiratet. Ja. Aber dann hätte ich es zumindest meinem besten Freund erzählt. Ich hätte gesagt, du hör mal, was weiß ich, Jonathan, Mensch, da ist mir was passiert, du, ich gestern, vorgestern, ich weiß gar nicht wie lange, da hat der Herr mich doch hier weggeholt, du, von dieser Erde, und da bin ich in dem Himmel gewesen und da habe ich Dinge gesehen, die kann ich gar nicht sagen. Da habe ich Worte gehört, die kann man gar nicht wiedergeben. Du, das war unglaublich. Unglaublich. Ja, und dann hätte ich es anderen erzählt. Und dann hätte ich es immer wieder bei jeder Gelegenheit erzählt. Ja, ich war ja mal im Himmel. Ich bin da oben gewesen. Aber der Paulus, der war nicht so. Ja, fragen wir uns mal, hätten wir die Spannungen ertragen und das für uns behalten können, das ist für mich ein Zeichen der Demut. Ja? Also wenn Paulus das 14 Jahre für sich behalten hat, dann zeigt das doch, man konnte ihm ja vorwerfen, was man wollte. Man hat ihm ja auch Hochmut und alles vorgeworfen. Er sei gar kein Apostel, er will nur Apostel sein und so weiter und so fort. Also der Mann war nicht hochmütig. Jetzt denke ich an andere Kreise. Ja, das ist ja auch eine Lehre für uns. Da gibt es ja, ich sag mal in Anführungsstriche, schwärmerische Kreise, die sich jeder noch so kleinen Offenbarung rühmen. Oder eine Vision. Da machen die ganze Gottesdienste. Da steht der eine auf, da steht der andere auf und dann sagen sie, oh Halleluja, mir ist da und der Herr hat zu mir geredet und ich habe gesehen in einem Gesicht und da und so weiter und so fort. Ja, schlimm. Und ich möchte fast sagen, also zu 99,9% stimmt das gar nicht. Das haben die sich eingebildet. Ja, denn wir haben heute die Offenbarung des Wortes Gottes. Und Gott geht über dieses Wort nicht mehr hinaus. Wenn das Vollkommene kommt, sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 13, dann wird das Zeitliche, diese Übergänge, Prophezeiungen, Visionen und dergleichen Dinge, Offenbarungen werden dann aufhören. Weil wir ja alle Offenbarungen in der Bibel haben. Paulus, entschuldigen Sie, dass ich mich wiederhole, aber es ist mir so wichtig geworden, der übte Zurückhaltung. Und das beweist eben, dass es ihm gar nie um sich selber ging. Ja, aber warum verkündigt er das jetzt? Jetzt nach 14 Tagen den Korinthern gegenüber sagt das. Warum? Gezwungenerweise. Er hätte es gar nicht gewollt. Aber er musste es tun, weil es in der korinthischen Gemeinde stolze, hochmütige Menschen gab, sogar falsche Apostel, Diener Satans, schreibt Paulus sogar, die sich rühmten und die den Paulus erniedrigen wollten und am liebsten weghaben wollten und die rühmten sich ihrer apostolischen, ja, Vollmacht, die sie angeblich haben, aber ja gar nicht gehabt haben. Es waren Diener Satans. Und jetzt muss der Apostel Paulus, um sein Apostelamt zu verteidigen, denn er ist ja von Gott eingesetzt für uns, ja, muss er gezwungenerweise ein bisschen tief in die Tasche greifen und mal rausholen, nicht wahr, was er eigentlich wirklich ist. Das tut er ja dann auch an anderer Stelle auch noch, was er alles erlebt hat und so weiter und so fort. Ist ja sowieso, Paulus ist ja der Apostel im Neuen Testament, der am meisten Offenbarungen, Geheimnisse, tiefer führende Dinge weitergegeben hat. Also wenn man dann die drei besonderen Briefe, die Gefängnisbriefe, Epheserbrief, Kolosserbrief, Philipperbrief liest, also da stecken ja Offenbarungen drin, das ist ja unglaublich, was der uns sagt. Darüber hat Jesus nie geredet, als er auf der Erde war. Auch die anderen Apostel nicht. Es war alles noch ein Geheimnis. Erst nach der Auferstehung Jesu wurde das dann weiter verkündigt. Aber es ist schön, dass Gott auch diese Angriffe benutzt und diese ja unangenehmen Umstände, in denen Paulus sich befand und jetzt eben das mal erzählen musste, weil es ist ja vom Heiligen Geist inspiriert. Gott will offensichtlich auch uns etwas damit sagen. Und damit darum auch die vielleicht etwas seltsame Ausführungsweise der Worte, so wie Paulus das hier erwähnt, als Zeugnis, was er erlebt hat. Ich fange mal damit an. Er sagt zuerst, ich kenne einen Menschen in Christus. Er nennt gar nicht seinen Namen. Er sagt einfach nur, ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Und dann sagt er noch, ob im Leib, weiß ich gar nicht, oder außerhalb des Leibes. Weiß ich auch nicht, Gott weiß es. Er sagt, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. War ich jetzt mit dem Leib weg hier von dieser Erde im Himmel oder hat Gott mein Leib hier auf der Erde und meinen Geist da oben hochgeholt? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich da war, dass ich wirklich da war. Also, er bezeichnet sich selbst nicht mit Namen. Er sagt, ich kenne einen Menschen. Also ich kenne einen Menschen, ja. Gut, Barnabas hat er sicherlich nicht gemeint, denke ich, ja. Apollos oder Timotheus oder Titus. Ich kenne einen Menschen. Ja, von wem hat er denn gesprochen? Wenn man den Kontext liest, dann auch Vers 5 bis Vers 7, dann wird klar, dass er das selber war. Aber er will sich bewusst nicht nennen. Das hat einen Grund. Er sagt dann auch in Vers 7, und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarung, da kann man auch schon stehen bleiben, ja? Paulus empfing nicht nur Offenbarung, er empfing ein Übermaß an Offenbarung. Ich empfehle Ihnen immer wieder, lesen Sie die Paulusbriefe. Alles ist von Gott gegeben. Auch Petrus, Johannes, Jakobus, alles ist von Gott gegeben. Alles ist inspiriert, Alte, Neue Testament, alles wichtig. Aber die tiefste Lehre für dein Leben steht nicht mal in den Evangelien. Die tiefste Lehre für dein Leben ist dem Paulus gegeben. Und darum, ich sage Ihnen, was ich zurzeit mache. Ich lese jeden Paulusbrief jetzt gerade dreimal hintereinander durch. Römerbrief lese ich durch, fange ich wieder an. Lese nochmal durch, fange ich wieder an, lese nochmal durch. Da mache ich das im 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief und so weiter und so fort. Er hat 13 Briefe geschrieben, dreimal durchlesen. Da werden Sie merken, Mann, oh Mann, was hat Gott dem Menschen geschenkt? Für die Gemeinde Jesu. Er ist ja der Apostel des Leibes Christi, sagt er ja. Ja? Dafür berufen worden. Ja, ein Übermaß an Offenbarungen hat dieser Mann empfangen. Und ich sage, er erwähnt seinen eigenen Namen nicht. Stattdessen sagt er nur, ich kenne einen Menschen in Christus. Aber genau das ist es. Sehen Sie, er nennt seinen Namen nicht, nur nicht, weil er nicht angeben will oder protzen will, wie man so sagt. Sondern er nennt seinen Namen, ich sag mal seelsorgerlich nicht, vom Heiligen Geist inspiriert, um der Gemeinde Jesu eine Botschaft zu vermitteln. Der Apostel Paulus will nämlich damit sagen, seht einmal, es kommt gar nicht darauf an, dass ich das war. Ich hätte ja schreiben können, ich, Paulus, wurde entrückt. Aber ich schreibe das nicht. Ich schreibe, ich kenne einen Menschen. Wie geht's weiter? Das ist es. Das ist der Schlüssel. Ich kenne einen Menschen in Christus. Ja, warum? Wieso? Diese Aussage gebraucht der Heilige Geist zu einer Heilsoffenbarung für die Gemeinde Jesu. Ich kenne einen Menschen in Christus. Es könnte irgendein anderer Mensch sein. Ja? Aber er muss sich in Christus befinden. Er muss sich in Christus befinden. Wenn jemand von Neuem geboren ist, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, errettet ist, dann befindet er sich in Christus. Dürfen Sie sich ja jetzt mal fragen. Ich denke schon, aber ja, bin ich einer, bin ich eine in Christus? Habe ich diese Heilsgewissheit? Ja, ist doch schön. Wirst du auch erdrückt. Wirst du auch auferstehen. Wenn nicht, nicht. Später, zum Gericht. Ja? Also, man könnte auch andere Namen hier einsetzen. Marlene oder Dietrich. Marlene Dietrich, ja, nein. Ja, ist egal. Man kann auch irgendeinen anderen Namen einsetzen. Es kommt darauf an, und das möchte Paulus damit sagen, hört mal, der Glaube ist ausschlaggebend. Warum bin ich entrückt worden? Weil ich jetzt Paulus bin, ne? weil ich mich in Christus befinde. Und damit will er, der nachher ja dann auch das große Geheimnis der Entrückung für die Gemeinde Jesu offenbart bekommt, damit will er uns jetzt schon erklären, hört mal Leute, wenn ihr euch in Jesus Christus befindet, dann werdet ihr auferstehen oder solltet ihr noch leben, eben entrückt werden. Und seht ihr, da ist von Verdienst gar keine Rede. Er kann nicht sagen, ich, Paulus, weil ich ja was Besonderes bin, weil ich besonders viel arbeite und durch die ganze Welt reise und nicht geheiratet habe, nur um Christus zu dienen. Ah, darum bin ich, darum bin ich nicht entrückt worden. Nur aus der Tatsache heraus, dass ich in Jesus bin. Ist doch schön, nicht wahr? Unverdient. Ist in Christus herrlich. Und das nachher dann, wir können das jetzt mal lesen, 1. Thessalonicher 4, 16, 17, da erklärt er ja dann die Entrückung und die Auferstehung und so weiter. Und da sagt er das eben auch, da ist auch dieses Schlüsselwort zu finden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten und die Toten in Christus, also alle, die in Christus sind, werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben, die wir ja auch in Christus sind, also alle an Jesus Christus gläubigen Menschen, wiedergeborenen Menschen, werden von dieser Erde weggenommen und in den Himmel geholt und vor Jesus gestellt und das erleben, was Paulus erlebt hat, was man nicht beschreiben kann, was man nicht fassen kann. Ich sage immer, wenn die Welt schon so schön ist, ne? Guck mal hier. Ist das eine echte?
Ja.
Wenn die Welt schon so schön ist, wenn Gott das alles so, guck dir mal die Rose an. Ist doch eine Rose, oder?
Ja.
Ich bin schwacher. Schwacher Gärtner. Wie muss das im Himmel sein? Das hat er ja geschafft. Ja, wie ist das denn da, wo Gott ist? Wir stellen uns das ja oft viel zu plastisch vor, oder? Goldene Straßen, finde ich gar nicht schön. Ja, für einen schönen Feldweg kann er viel schöner sein, ne? Ja, das muss Johannes ja so erklären, weil er will damit sagen, weißt du, es sprengt alle Dimensionen. Es ist unerklärbar, was sich da im Himmel befindet. Wo Gott selber wohnt. Ne? Er wohnt ja nicht an einem schlechteren Ort als die Erde. Also, wer sich durch den Glauben in Christus befindet, der ist nämlich, sage und schreibe, unverdient, vor Gott vollkommen. Ja, also wenn Sie mein Leben kennen würden, ja, dann, ach, guck mal, der steht da hinter der Kanzel, der redet und so. Also kennen mich ja nicht mehr. Zum Glück. Nein, jeder hat seine Schwächen, oder? Und seine Nöte und seine Anfechtungen und seine Höhen und seine Tiefen. Frohe Tage, weniger frohe Tage. Siegestage, Verlierertage. Kolosser 1, 28. Damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Wenn du in Christus bist, dann bist du vor Gott vollkommen. Das heißt ja jetzt nicht, dass du jetzt leben kannst, wie du willst. Ja? Das wissen wir ja auch. Der Heilige Geist spornt uns ja an und ist ja das Zeugnis in uns. Nein, wir wollen ja auch die Heiligung vollenden, oder? Das steht ja auch in der Bibel. Wir wollen drinbleiben, wir wollen dranbleiben, wir wollen den Weg gehen. Aber de jure, sagt man, de jure, oder wie sagt man das hier? Jure? De jure oder de jure? Oder?
Hä? De jure?
Ja, de jure, ne? Ja, genau. Ja. Sag ich doch. Also, de jure sind wir perfekt. Oft in der Praxis nicht. Ja, wir sind in Christus bereits mit allen geistlichen Segnungen der himmlischen Welt gesegnet. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Jetzt kommt es wieder. In Christus. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Also, wir sind bereits, ich erwähne das Wort schon einmal, de jure, versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Praktisch noch nicht, wir sind immer noch hier auf dieser Erde und haben unsere Kämpfe. Aber für Gott ist das schon klar. Kolosser 1, 12 bis 14. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns fähig gemacht, nicht wir uns selbst. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Jetzt schon. Und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. In Christus. Das ist der Schlüssel. Weil er alles für uns vollbracht hat. Ja, das ist schön gesagt, auch im Gebet. Das, was einem weiter auffällt, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es. Boah, bin ich froh um dieses Wort. Gott weiß es. Oh, Halleluja. Ja, manchmal hat man ja Angst. Ja, hoffentlich vergisst er mich nicht. Dass ich da als Einziger noch liegen bleibe oder so. Ja. Oder schaffe ich es auch? Oder was ist, wenn dies und jenes passiert? Gott weiß es. Da wird keiner vergessen. Ja? Wird keiner vergessen. Ob du im Leib dich noch befindest, ob du lebst oder ob du gestorben bist, spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Natürlich, wer will von uns will schon den Sterbensweg gehen, das ist ja verständlich. Aber im Grunde genommen, wenn wir dann mal in der Ewigkeit sind, dann sind wir halt am Ziel, so oder so. Und Gott weiß es. Gott weiß, ob du sein Kind bist. Gott weiß, ob du dich in Christus befindest. Ob du seinen Heiligen Geist empfangen hast. Gott weiß, ob du durch den Tod musst oder eben entrückt wirst. Wie gesagt, spielt keine Rolle. Solltest du sterben, weiß er, wo du dich befindest. Ob du in der Erde liegst oder im Wasser und von Fischen gefressen worden bist und die Fische wurden auch wieder von Fischen gefressen. Er weiß es. Ob du verbrannt worden bist, er weiß es. Ob du dich in einer Gletscherspalte befindest, ob in der Wüste, ob von Löwen aufgefressen, damals zur Zeit Nero war das ja nicht selbst. Ne? Er weiß es. Er weiß um jedes ungeborene Baby. Er wird sie alle zu sich rufen und er wird sie alle verwandeln. Alle, die sich in Christus befinden. Egal, wo sie sich befinden. Er weiß es. Was für ein Trost. Das zweite Großartige, so als Hauptpunkt, ist dann der Ort, wohin Paulus entrückt wurde. Nämlich, es heißt ja, also ich weiß von einem Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde. Also jetzt wissen wir, wo sich das Paradies befindet. Das Paradies befindet sich im dritten Himmel. Ja, das ist der Ort, wo sich Gott selbst befindet. Ja, dahin ist nun der Apostel Paulus entrückt worden, ins Paradies, sagt er ausdrücklich, ins Paradies, dritter Himmel, ins Paradies. Was bedeutet das unter anderem für uns? dass der Apostel Paulus da ins Paradies hin entrückt worden ist. Das bedeutet, das Paradies ist wieder offen. War ja nicht immer so. Nicht wahr? Paradies war ja nicht immer so. Wir sollten bedenken, das Paradies war seit dem Sündenfall verschlossen. Paulo Minder gestern Abend in der Evangelisation, er hat das wunderschön erklärt, wie Gott eben damals den Menschen geschaffen hat für sich, zu seinem Bild, und wie er dem Menschen einen perfekten Ort geschaffen hat, den Garten Eden im Paradies, wo er direkte Gemeinschaft hatte mit Gott selbst. Da gab es keine Sünde, da gab es keine Krankheit, da gab es noch nicht den Tod, jedenfalls nicht vor Ort. Ja. Es war eine perfekte Umgebung, bis dann die Sünde kam. Und als der Adam und als die Eva dann in Sünde gefallen sind, da mussten sie das Paradies verlassen. Und wir lesen im 1. Mose 3, 24, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Adam und Eva mussten aus dem Paradies raus und durften nie mehr zurück. Ja, viele meinen, dass das Paradies dann noch weiter existiert hat auf dieser Erde. Manche denken bis zur Sintflut, und das ist dann kurz vor der Sintflut wahrscheinlich weggenommen worden ist. Können wir nicht genau sagen, steht nicht da, aber so wird es vermutet. Und jetzt gelangte niemand mehr der Sünde wegen in dieses Paradies. Und jetzt wird vielleicht jemand sagen, doch. Ja, wer denn? Lazarus. Du kennst doch die Geschichte hier im Lukas-Evangelium Kapitel 16, da lebte der reiche Mann und da lebte der arme Lazarus und dann, ja, sind sie beide gestorben. Und der reiche Mann, der kommt an einen Ort der Qual und der Lazarus, der wird von Engel getragen. Ist interessant, nicht wahr, dass es über den reichen Mann heißt. Heißt nur, er starb und wurde begraben. Tschüss. Über Lazarus heißt es, der mit Namen bekannt war. Er wurde von Engeln getragen. Wohin?
In Abrahams Schoß.
Ja, wir lesen das hier, Lukas 16, 22. Und es geschah aber, dass der Arme starb, von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Ja, und dann argumentiert man, ja, das ist doch hier Abrahams Schoß, ist doch das Paradies. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Abrahams Schoß ist nicht Paradies. Das sagt man so schnell daher, ja. Aber ist es im Grunde genommen nicht. Ich habe da mal nachgeschlagen vom Griechischen her. Ich kann ja kein Griechisch, aber es gibt ja schlaue Bücher. Hier Abrahams Schoß, das bedeutet so viel wie, sagen wir mal, Aushöhlung oder Gewandbausch oder eben Schoß. Ja? Schoß. Wölbung oder auch Meeresbucht. Also da ist ein großes Meer und dann gibt es da so eine Meeresbucht, so in das Landesinnere hinein. Also das sind alles schöne Worte, aber die stehen alle nicht für Paradies. Paradies ist ein Garten, ein Park, kommt aus dem Persischen, dieses Wort, und das ist etwas ganz Besonderes. Das Paradies hat eigentlich mit dem Abrahamsschoß nichts zu tun. Das Paradies war verschlossen. Ja, was geschah denn jetzt mit den Menschen? Worum handelt es sich hier bei dem Abrahams Schoß? Es handelt sich dabei um eine Abteilung, oder sagen wir mal um zwei Abteilungen im Scheol oder Hades. Scheol ist Hebräisch, Hades ist griechisch, aber das bedeutet beides einfach Totenreich. Ja, also da ist ein großes Totenreich. Und wenn jetzt die Ungläubigen, die keine Beziehung hatten zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wenn die jetzt starben, dann kamen die in dieses Totenreich. Und wenn die Gläubigen starben, die eine Beziehung zu Gott hatten, dann kamen die auch in das Totenreich. Aber innerhalb dieses Totenreiches gab es zwei verschiedene, ich sag mal, Abteilungen. Die einen, die Ungläubigen, kamen an den Ort der Qual im Totenreich, weil sie ja ohne Gott lebten. Und die an Gott Gläubigen, wie der arme Lazarus, kamen in die Abteilung von Engel getragen, wo sie getröstet wurden, wo sie entspannen konnten. Eben Abrahams Schoß, ein Ort des Wohlbefindens. Und es heißt ja dann in der Geschichte von Lukas 16, dann in Vers 26, dass zwischen diesen beiden Abteilungen eine große, ich sag mal, Schlucht gewesen ist, ja, oder ein Hindernis, dass die einen zu den anderen nicht gelangen konnten. Der reiche Mann hat ja gesagt, schick mal den Abraham zu mir, dass er ein bisschen Wasser bringt für meine Zunge, ich leide Qualen in dieser Flamme, und dann wird ihm gesagt, nein, das geht nicht. Geht nicht. Die Kluft dazwischen ist zu groß. Also haben wir uns verstanden? Abrahams Schoß ist nicht Paradies, es ist das Totenreich, aber ein separater Ort innerhalb des Totenreiches. So, weil das Paradies zu diesem Zeitpunkt noch verschlossen war. Aber dann kam Jesus. Dann kam Jesus Christus auf diese Erde und er hat ein sündloses Leben gelebt. Christologie. Ein vollkommen sündloses Leben gelebt und hat dann aber unsere Sünde auf sich genommen und ans Kreuz getragen, die Sünde aller Welt. Und die Sünde sozusagen weggetragen. Jetzt war Vergebung möglich. Und damit ging das Paradies wieder auf. So schön. Als Jesus rief, es ist vollbracht, ging das Paradies wieder auf. Darum zerriss auch der Vorhang im Tempel. Jetzt ist der Weg zu Gott wieder frei. Und darum sagt Jesus, er hat nie vom Paradies geredet, als er auf der Erde war. Erst am Kreuz, als er am Kreuz stirbt, sagt er dem Schächer, ja dem Verbrecher, was sagt er dem? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ja, mir im Paradies sein. Warum? Das Paradies ist wieder offen. Nun stellt euch das mal vor. Durch einen Baum, ne, Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, mit der Frucht kam die Sünde in die Welt. Und wieder durch einen Baum, nämlich das Kreuz. Ja, das war kein schönes, vom Tischler gemachtes, noch vielleicht verziertes Kreuz, sondern das waren ja Bäume, die man da, wo Jesus dran hing, wurde die Sünde aus dieser Welt weggenommen. Übrigens, das ist auch interessant, das finde ich so herrlich bei Gott, wie er immer alles so wiederherstellt. Durch eine Frau kam die Sünde in die Welt, Eva. Und durch eine Frau, ohne Hinzutun eines Mannes, kam die Erlösung. Ja, Maria. So ist unser Gott. Er stellt alles wieder her. Ja, jetzt ist Erlösung möglich. Und darum, wer in Christus ist, hat Zugang ins Paradies und wird dann eben auch auferstehen und entrückt werden. Und schon das letzte, dritte. Er hörte unaussprechliche Worte. Er sagt dann in Vers 4, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Also ich hatte bereits gesagt, nur der Apostel Paulus betrat in dieser Weise den dritten Himmel und wir wissen nicht, was er dort sah. Wissen wir nicht. Sagt er nicht. Kann er gar nicht. Wir wissen auch nicht, was er dort hörte, weil das stand weit über allem Menschlichen und über allem Irdischen. Also was uns im Himmel erwartet, das ist hier für einen Menschen einfach nicht fassbar. Gott ist nicht fassbar. Es hat einmal jemand dazu gesagt, ich habe mir das abgeschrieben, es wäre einfacher, die Gesetze der Atomenergie einem Eingeborenen im afrikanischen Busch zu erklären, als die himmlische Sprache einem irdischen Verstand. Ja? Ist unmöglich. Ist unmöglich. Und Paulus wurde dann sozusagen Zeugnis dieser göttlichen Geheimnisse, aber er durfte das Gehörte und das Gesehene nicht weitergeben. Er konnte es gar nicht in Worte kleiden, aber dennoch, vielleicht etwas später, betont der Apostel in diesem Zusammenhang das Übermaß der Offenbarungen, die er empfangen hat. Und ich denke, so ein bisschen hineingeflossen ist das schon, was er da erlebt hat, oder? Er konnte es nie sagen, aber die vielen Offenbarungen, die er da dann noch bekam, durch Jesus Christus, direkt durch Jesus Christus, das haben ja auch die anderen, außer jetzt in der Offenbarung, aber das haben ja die anderen Apostel auch nicht, denen ist durch den Geist in Erinnerung gerufen worden, was sie mit Jesus erlebt haben hier auf dieser Erde und so weiter. Aber Paulus, der hat da ganz Besonderes. Ich lese nochmal 2. Korinther 12, 7. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also das musste Gott so machen. Ja, wo viel Licht ist, ist auch Finsternis, ja. Und Paulus wurde über die Maßen gebraucht und er erhielt über die Maßen Offenbarungen für die Gemeinde Jesu, aber auch über die Maßen Anfechtung. Also wenn man das mal liest im 2. Korinther, wir stellen sich mal vor, der Mann wurde gesteinigt, er wurde, wie oft, ich glaube 5-mal ausgepeitscht von jüdischer Seite her und auch von römischer Seite her. Der hat 4-mal Schiffbruch erlitten. 4-mal Schiffbruch erlitten. Der ist eigentlich fast zu Tode gesteinigt worden, ist dann wieder aufgestanden und ja, durch ein Wunder wieder zurück in die Stadt. Wie oft ist der gefangen genommen worden? Also der Mann hat ja wirklich was der, also nach Jesus, glaube ich, darf man sagen, vorsichtig, ja, nach Jesus hat wohl keiner mehr so gelitten wie der Apostel Paulus. Und bringt uns da über die Maßen herrliche Offenbarungen. Also ich habe mal, das war letztes Jahr, glaube ich, in Sepp Palma, ja, letztes Jahr, was haben wir über die 14 Geheimnisse des Apostel Paulus gesprochen. Ich möchte das vielleicht mal auch in der Zionshalle durchnehmen. Also das ist so köstlich, ja. Die Geheimnisse. Ein Geheimnis ist ja immer etwas, das war vorher nicht offenbar. Wenn ein Geheimnis weitergegeben wird, dann hat man das, das hat kein Prophet des Alten Testamentes gewusst. Da hat auch Jesus nicht drüber geredet. Er ist Sohn Gottes, er ist Gott. Aber er war auch ganz Mensch. Und Jesus hat über manche Dinge nicht geredet, die er dann aber nachher, nach seiner Himmelfahrt, dem Apostel offenbart hat. Er konnte und durfte also diese Worte nicht weitergeben, was er im Himmel sah und was er da gehört hat. Aber ich denke mal, dass ihn das sehr beeinflusst hat. Weil wenn man da mal liest, was der Mann empfing, ist ein bisschen längerer Abschnitt, entschuldigen Sie, aber ich finde den so köstlich. 1. Korinther 2, 9 bis 13. 1. Korinther 2, 9 bis 13. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist. Also die größte Fantasiereichheit. Was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Sehen Sie, da geht das schon in die Richtung, ja, was er wahrscheinlich da erlebte. Und jetzt kommt es: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Die wir euch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist mitteilend, geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Also es wurden uns durch den Apostel und durch seine Mitarbeiter, natürlich auch durch die anderen Apostel dann, ja, wir wollen das jetzt gar nicht so begrenzen auf Paulus, wurden uns die höchsten Herrlichkeiten und die herrlichsten Vollendungsziele für die Gemeinde Jesu offenbart. Dass wir einmal die Fülle dessen sind mit in Christus, der alles in allem erfüllt. Dass wir die Welt richten werden, dass wir Engel richten werden. Haben wir doch alle nicht verdient, oder? Und dann eben auch die Entrückung und die Verwandlung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ja? Nochmal zurück zu den 14 Jahren. Ich hatte ja gesagt, gut, der Apostel Paulus hat 14 Jahre darüber geschwiegen, das ist ein Zeichen seiner Demut. Er hat also wirklich nicht damit angegeben, konnte das für sich behalten. Aber das birgt noch einen anderen Aspekt in sich. Also man geht davon aus, dass der zweite Korintherbrief ungefähr, jetzt auf ein Jahr kommt es nicht drauf an, aber wahrscheinlich ist der zweite Korintherbrief um 56 nach Christus geschrieben worden. Ja, merken Sie sich das? 56 nach Christus ist der zweite Korintherbrief geschrieben worden. Und hier schreibt er in diesem zweiten Korintherbrief vor 14 Jahren. Also 56 minus 14. 56 minus 14 sind? 42. Bist du sicher? Ja. Stimmt. 42. Man nimmt an, Paulus hat sich um 34, 35 bekehrt. 42 nach Christus, da war er vielleicht 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre, sagen wir mal grob 10 Jahre bekehrt. Und das war noch lange vor seiner ersten Missionsreise. Paulus ist ja dann mit Barnabas in der Apostelgeschichte Kapitel 13, ist er ja berufen worden, sondert mir aus Paulus und Barnabas, ja, zu dem Werk, das ich ihnen auferlegt habe, und dann brechen sie auf zur ersten großen Missionsreise. Kommen dann wieder zurück nach Antiochia und dann kommt die zweite große Missionsreise, kommen wieder zurück nach Antiochia, dann kommt die dritte große Missionsreise, kommen sie wieder zurück, nachher wird er gefangen genommen, nach Rom gebracht, etc., etc. Und noch bevor er diese große Berufung antrat, hatte er schon dieses Erlebnis der Entrückung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich erst gemerkt in der Vorbereitung. Ich habe immer gedacht, na ja gut, der Apostel Paulus, der ist da schon lange bewährt, ja, bewährt und hat da schon, wer weiß was für Offenbarungen und überall schon auch hier so kräftig das Evangelium verkündigt, etc. Hat er ja vorher auch schon im Raum Antiochia und so, Damaskus, etc. Aber nicht in der Weise. Ja, und jetzt ist natürlich, jetzt holt Gott ihn mal da in den Himmel und so, ein bisschen Belohnung oder sowas, ja. Nein, das war nicht so. Es war eben relativ früh. Und da habe ich mich ganz praktisch gefragt, warum so früh? Warum hat Gott ihm ja schon so früh das alles gezeigt? Einmal wegen der Berufung als Sonderapostel für die Nationenwelt und für den Leib Christi. Das zeigt einfach, Paulus war, jeder ist besonders, aber Paulus war berufungsmäßig und auftragsmäßig schon ein besonderes Kapitel. Ein Sonderapostel, den Gott dann auch den Leib des Christus offenbart. Da redet kein anderer Apostel drüber. Nur Paulus. Ja? Und es ist sicherlich nicht ohne Bedeutung, dass ausgerechnet der, der später die Offenbarung der Entrückung für die Gemeinde darlegt, selbst entrückt wurde. Das passt doch, ne? Ist doch schön. Er soll nachher der sein, der das Geheimnis der Entrückung oder Verwandlung der Gemeinde Jesu eröffnet, macht ja auch kein anderer. Und er soll selber auch das schon mal, ja, wie soll ich sagen, vorerleben oder so. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, nicht wahr? Ausgerechnet der Apostel, der die Gemeinde als Leib Christi offenbart wurde, ja, man könnte sagen, er ist ja eigentlich der Begründer der Christenheit. Also, ist natürlich Jesus. Sie verstehen mich richtig. Christus, ja. Aber der eigentliche Begründer dann der Christenheit, Petrus ist der, der immer die Tür aufgemacht hat, ne? Die Schlüsselfigur. Aber der eigentliche Begründer der Christenheit, das ist ja Paulus. Der ist ja durch die ganze Welt gereist. Der ist ja nach Europa gekommen. Der hat uns ja das Christentum gebracht. Das ist ja durch ihn entstanden. Ne? Und der wurde buchstäblich entrückt. Nicht wie die Beschneidungsapostel. Man sagt immer, Paulus ist der Apostel der Nationen, also der nicht beschnittenen Menschen. Und die anderen, das sind die Judenapostel, die haben auch unter den Juden gearbeitet und sind unter den Juden geblieben. Petrus zum Beispiel schreibt seine Briefe an Juden in der Diaspora. Ja, Jakobus an die 12 Stämme. Ja, Johannes schreibt auch an Juden. Ja, Hebräerbrief, ja, an Hebräer. Ja, Paulus, aber obwohl diese Briefe uns auch gelten, also dass wir uns nicht falsch verstehen, aber dennoch ist das etwas ganz Besonderes. Und dem Mann wurde das dann eben offenbart und sicherlich auch, ich weiß es nicht, liebe Geschwister, aber ich denke auch zur Ermutigung, zur persönlichen Ermutigung für ihn, aber auch zur Ermutigung für uns. Zur persönlichen Ermutigung für Paulus, denn er hatte ja einen unheimlich schweren Weg vor sich. Jesus hat ja gesagt, ich werde ihm noch zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. In der Nationenwelt und hauptsächlich übrigens von Juden. Ja? Hauptsächlich durch Juden ist er verfolgt worden. Aber auch durch Nationen. Und schließlich dann wahrscheinlich in Rom den Märtyrertod gestorben. Also durch diesen Blick in den Himmel, das ist uns ja klar, wurde er sicherlich immer wieder getröstet und gestärkt. Ich kann mir vorstellen, wenn er ganz unten war, wenn er ganz am Boden zerstört war. Ich habe das heute für mich noch gelesen im Zug, wie er da geschrieben hat, in all unserer Bedrängnis, in all unseren Ängsten. Paulus kannte auch Ängste. Kennst du doch auch, oder? Ja. Dürfen Christen keine Angst haben? Müssen Christen immer Helden sein? Also da gehöre ich nicht dazu. In all unseren Kämpfen, in all unseren Befürchtungen, in all unseren Ängsten, sagt er. Manchmal haben wir schier verzweifelt, dass wir alle Hoffnung aufgegeben haben. Wir haben gedacht, jetzt ist nur noch Tod. Und dann hat Gott wieder eingegriffen. Und dann ging es weiter. Und dann ging es ins nächste Leid. Ich bin ja schon dankbar, dass Gott mich vor des Löwen Rachen bewahrt hat. Warum schreibt er das? Ja, das war die Zeit Neros. Er sollte ja nachher den Märtyrertod sterben. Da gab es die Gerichtsverhandlungen. Und da wurde er offensichtlich nicht dazu verurteilt, den Löwen vorgeschmissen zu werden. Er wurde der Überlieferung nach enthauptet. Ja, da war er schon froh, dass das nicht passierte. Aber ist doch klar, in dieser Not, in diesem Auftrag, unermüdlich, dann auch in dem Älterwerden, dann mit diesem Pfahl im Fleisch, dann hatte er ganz konkrete Augenprobleme, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ganz konkrete Augenprobleme, weil er so große Offenbarungen hatte. Konnte selber gar nicht mehr schreiben, er er hatte da Sekretäre gehabt, die ihm halfen und die Briefe dann geschrieben haben und so weiter. Und darum konnte der auch sagen, da schreibt er doch hier im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Ja, sagen Sie das mal im Sterben. Ich bin gerade noch, vor 2 Wochen, glaube ich, war es, zu einem Sterbenden gerufen worden, der Nachbarschaft. Nächsten Morgen war er dann auch gestorben. Das ist nicht einfach. Ne? Und der Paulus sagt, Leben ist für mich Christus, ich lebe für Christus, ich bin in Christus. Sterben mein Gewinn. Dachte, ich war da, ich weiß, was es ist. Ich war da. Ich habe es gesehen. Philipper 1, 23. Denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Auch da, ne? Ja. Übrigens, er sagt hier, das ist die Schlachterbibel, mich verlangt danach aufzubrechen. Er sagt nicht abbrechen. Ne? Würden wir doch sagen, ne? Jetzt bricht er ab. Also das Leben bricht ab. Leben bricht ab, jetzt stirbt er. Geht er tot. Ne? Abbruch des Lebens. Paulus redet nicht vom Abbruch des Lebens, er redet vom Aufbruch. Er sagt, gut, ich verlasse jetzt meinen Leib, ich muss sterben, aber dann breche ich ja auf. Zum ewigen Leben, es geht ja weiter. Oh Gott, ich danke dir. Das hat er uns in Jesus Christus geschaffen. Und darum, es war für ihn natürlich eine besondere Erfahrung und eine unheimliche Ermutigung in seinem ganzen Auftrag für sein ganzes Leben, alles zu bewältigen. Aber ich denke, das hat ja Gott auch ihm gegeben für uns. Er will ja auch die Gemeinde Jesu trösten. Und da darf ich Ihnen nur eins sagen, bleiben Sie dran. So doof das klingt, Leiden lohnt sich. Es lohnt sich. Ist nicht einfach. Das weiß ich. Unheimlich schwer. Zu sterben, sterben zu müssen, vielleicht noch unter Schmerzen. Unheimlich schwer. Älter zu werden, ja, immer weniger zu können. Puh. 2. Korinther 4,17 sagt er doch, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal. Da müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal, also unseres Leidens, bewirkt ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also er sagt, das Leid hier auf der Erde, egal wie lang es ist, ja, ich denke mal, so eine junge Frau, wenn die da jetzt schon wie viele Jahre da im Rollstuhl gelähmt ist und jetzt das offen hat da und so, das ist ja wirklich nicht fein. Und doch sagt Paulus im Blick auf die Ewigkeit, Leute, es ist kurz und leicht im Verhältnis zu der überragenden Herrlichkeit, die auf euch wartet, die nie aufhört. Also Leiden lohnt sich, auch im Blick auf die Ewigkeit. Es lohnt sich durchzuhalten, zu ertragen. Es lohnt sich nicht zu verleugnen oder aufzugeben. Das will uns die Bibel klären. Weil manche Christen, die sind leider dann, ich habe sowas auch schon ein bisschen so erfahren, wenn sie dann durch schweres Leid müssen, dann sagen sie, ja, wo ist denn jetzt Gott? Und ich will gar nicht mehr glauben und ich kann das alles nicht verstehen. Und warum all dieses Leid? Und dann ja, verleugnen sie manchmal den Glauben und das ist schade, weil Paulus schreibt dann an anderer Stelle in 2. Timotheus 2, Vers 12 und 13, ist ganz interessant, diese Gegenüberstellung, wenn wir ausharren, also im Leiden, darum geht es, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen werden, so wird er uns auch verleugnen. Was bedeutet das? Gehen wir dann verloren? Nein, das nicht. Wer einmal gerettet ist und wiedergeboren ist, der bleibt das auch. Aber wir werden verleugnet im Blick auf die Mitherrschaft. Wer jetzt mitleidet und darin ausharrt, der wird auch dementsprechend einmal mitherrschen. Die Stellungen werden ja verschieden sein, ja, in der Ewigkeit, auch der Gemeinde Jesu. Und dann schreibt er nämlich weiter in Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also verloren gehen wir nicht. Selbst wenn wir untreu sind, gehen wir nicht verloren. Warum nicht? Weil Gott nicht untreu sein kann. Wenn er uns das ewige Leben in Jesus versprochen hat und wir in Christus sind, dann bleibt er treu, dann kommen wir da auch an. Aber dann stehen wir ja vor dem sogenannten Preisrichterstuhl Christi und da wird dann auch manches entschieden. Ja, also freuen wir uns über diese wunderbaren Wahrheiten, die Gott uns offenbart durch den Apostel Paulus und auch durch die anderen. Ich denke auch an die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel oder eben, wie schon erwähnt, müssen Sie mal langsam und ruhig, ich hatte nur ganz kurze Kapitel, mal ein paar Minuten gelesen, Epheserbrief, Kolosserbrief, Philipperbrief, also was wir in Christus Jesus haben, was uns geschenkt ist an Ewigkeit, ist unfassbar. Nichts verdient. Alles geschenkt gekriegt. Alles geschenkt gekriegt. Ich weiß noch im Katholizismus, Mensch, was habe ich versucht, ja. Auch als junger Mann. Und dann auf einmal empfängst du Jesus, wird gerettet. Unverdient. Wunderbar. Amen. Darf ich noch ein Gebet sprechen? Liebevoller Vater, wir danken dir. Ja, du bist so unfassbar. Auch uns fehlen die Worte und manchmal denkt man, es ist so ehrfurchtslos. Du bist so heilig, so großartig, so liebevoll. Du nennst dich Vater, wie ein Vater über Kinder sich erbarmt. Das bist du uns geworden durch Jesus. Danke, dass wir an deinen Sohn glauben dürfen und uns in ihm befinden und darum auch diese wunderbare Hoffnung haben. Und ich möchte dich jetzt bitten für alle, die leiden, die älter werden unter uns, die, wo sich die Mängel kundtun, lieber Herr, oder in ihrer Umgebung, oder die vielleicht selbst jetzt krank sind, ermutigst du sie doch bitte. Und auch ihre Angehörigen in diesem Blick, es ist ja nicht zu Ende. Wenn es auch ein schwerer Weg ist, es ist ja nicht zu Ende, es geht ja weiter in deiner Ewigkeit. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns das Paradies eröffnet hast. Du hast es aufgeschlossen. Danke dafür. Gib du Gnade für die neue Woche, im Alltag, im Berufsleben, zu Hause. Auch bitte mir jetzt, Herr Jesus, auf dem Weg nach Brig, wo ich zum ersten Mal sein werde und zur Veranstaltung dort. Ich möchte dir dafür danken. Amen. Wir singen noch das Lied 130.